Leute, es ist das Thema, das 2021 bestimmen wird.
Es gibt Menschen, für die ist Impfen nicht so selbstverständlich wie für mich.
Welche Nebenwirkungen können diese Impfungen haben?
Das heißt, Impfen ist keine persönliche Entscheidung.
Oder für Sie?
Leute, es ist das Thema, das 2021 bestimmen wird und deshalb wollen wir dazu auch eine Sonderfolge machen. Also herzlich willkommen zu den Infos, dem Faktencheck zum Impfen. Ich bin Lena.
Und ich bin Perdita.
So, wir wollen heute zwar über die Covid-19-Impfung sprechen, aber das geht natürlich auch einher mit allgemeiner Impfskepsis und Sorgen zum Thema Impfen. Deshalb wollen wir da natürlich heute auch drauf eingehen.
Impfen ist ein hochemotionales Thema und natürlich haben Leute auch viele Ängste und Sorgen und ich finde, die müssen auch ernst genommen werden, weil es hilft ja gar nichts, wenn du jemanden mit seinen Ängsten alleine dastehen lässt und sagst, das hat keine Berechtigung, die Fakten sagen was anderes, wenn jemand das nicht fühlt. Und es gibt einfach auch in Deutschland eine nicht zu verachtende Größe an Menschen, die einfach impfscheu sind, also so oder bis hin zu Impfgegnern. Und viele haben Ängste, weil sie auch letztendlich nicht so viel wissen. Und hier wollen wir ein bisschen Abhilfe schaffen. Weil ich glaube, wenn man euch ernst nimmt mit den Sorgen und euch einfach deutlich macht, was sagen die Fakten, ohne euch zu verurteilen, dann glaube ich, kann man auch Ängste auch wieder kleiner machen.
Genau, und diese Anti-Impfgruppen, die sind jetzt auch nicht wirklich was Besonderes, die gab es auch schon im 19. Jahrhundert.
Es wurde ja schon Impfstoff im großen Maße auch schon im 19. Jahrhundert verabreicht und war sehr effektiv, aber schon da gab es Leute, die Ängste hatten, dass Impfungen unfruchtbar machen, dass eine Elite irgendwie kontrollieren will und einfach auch viele Ängste über die Nebenwirkungen, die Impfungen haben. Dabei hat sich einfach im Laufe der Jahrhunderte das gezeigt, dass Impfen eigentlich eines der effektivsten Mittel überhaupt zur Gesundheitsprävention sein kann. Grundsätzlich sind einige Krankheiten mehr oder weniger auch ausgerottet worden. Ne, sowas wie Pocken, das war ja eine hoch ansteckende Krankheit, die also wirklich Hunderttausende von Menschen echt weggerafft hat. Und dadurch, dass einfach weltweit durchgeimpft worden ist, sind manche Krankheiten eigentlich wirklich fast ausgerottet worden. Ne? Und sowas auch wie Polio, Mumps, Masern, Röteln, das war ein weltweiter Erfolg.
Ja, genau. Und wenn diese Impfungen eben erfolgreich sind, dann haben sie zur Folge, dass es diese Krankheiten eben nicht mehr gibt, dass wir sie nicht mehr sehen. Und dann steigt natürlich auch die Skepsis, ob wir diese Impfungen überhaupt brauchen. Und Perdita, du hattest da ein ganz gutes Beispiel, was man so im Alltag dann öfter erlebt.
Ja, also man muss sagen, als ich Kind war, also wir sind ganz normal zur Impfung gegangen. Du hattest dein gelbes Büchlein und dann bist du in der Klasse, ne, hast du ein Stück Zucker gekriegt oder wurde an der Seite geritzt. Also das war für mich ganz normal. Impfen ist normal. Und als ich dann Kinder bekommen habe, war auch ganz klar, meine Kinder gehen zum Impfen. Und im Kindergarten bin ich zum ersten Mal auf das Thema gestoßen, dass Eltern gesagt haben, nee, wir wollen unsere Kinder nicht impfen lassen. Das waren einfach vor allem dann auch Mütter, die einfach auch einen höheren Bildungsstand hatten, Akademikerinnen waren wie ich, wo einfach die Impfskepsis sehr groß war und einfach auch so dieses, ja, Kinderkrankheiten sind was, was ein Kind auch braucht für die Entwicklung und das stärkt die Immunabwehr und ähnliches. Und wo ich mich damals schon gefragt habe, wenn ich meinem Kind was geben kann, dass es etwas nicht kriegt, was sehr gefährlich ist. Aber das war meine erste Begegnung, wo ich gemerkt habe, es gibt Menschen, für die ist Impfen nicht so selbstverständlich wie für mich.
Dann wollen wir jetzt gerade mal noch definieren, was ist denn überhaupt eine Impfung? Und zwar, Impfungen sollen das Immunsystem auf einen späteren Kontakt mit einem Krankheitserreger vorbereiten. Das heißt, falls der Erreger dann kommt, wird keine Infektion oder Erkrankung mehr ausgelöst. Das tut die Impfung, indem Teile von Viren oder abgeschwächte Erreger durch die Impfung verabreicht werden. Und dann weiß das Immunsystem, wie die Antigene aussehen, die auf dem Erreger sitzen und die dann bei uns andocken sozusagen und kann passende Antikörper herstellen. Das ist jetzt sehr vereinfacht gesagt, aber das ist das Prinzip. Und genaueres macht jetzt auch meiner Sicht an dieser Stelle auch nicht wirklich Sinn, weil dass Impfungen wirksam sind, darüber besteht in der Wissenschaft kein Zweifel. Eine Aussage ist zum Beispiel, dass Impfen die Krone der Medizin ist. Also Impfungen gehören zu den größten Erfolgen der Medizingeschichte. Das müsst ihr euch mal überlegen. Es können durch Impfungen jährlich 6 Millionen Menschenleben gerettet werden. Wie Perdita schon gesagt hat, ganze Krankheiten konnten ausgelöscht werden. Also wir müssen uns darauf einigen, dass Impfungen wirken.
Ja, und das zeigen ja dann auch Zahlen, also auch so Masern. Es klingt ja so harmlos. Ich glaube, weil wir in unserem Umfeld halt auch niemanden mehr kennen, der an Masern, Röteln, Polio, Diphtherie, Tetanus, was weiß ich.
Absolut, ich wüsste nicht, wie sich diese Krankheiten alle äußern. Ich meine, Masern, weiß man so, das hat irgendwas mit roten Punkten zu tun. Aber wie schlimm dieser Krankheitsverlauf wirklich sein kann, wie hoch die Todeszahlen dabei sind, davon weiß ich selbst auch nichts.
Ja, also Masern klingt so harmlos, aber nach den Aussagen der Weltgesundheitsbehörde sind allein 2018 140.000 Menschen an Masern gestorben und 2000 waren sogar noch 535.000. Ne? Und 2018, und da sieht man die Effektivität von Impfungen, waren es dann 16.000. Das Problem ist, wenn Leute sich weniger impfen, steigt natürlich auch wieder das Risiko der Ansteckung. Und ich habe heute zufällig einen Artikel in der PNP gelesen, also das ist die Passauer Neue Presse, wo über Polio-Opfer gesprochen worden sind. Und zwar Leute, die das eigentlich in den 50er und 60er Jahren noch bekommen haben. Also das ist wirklich Kinderlähmung, also wo du wirklich dauerhaft auch dein Leben lang Gelenkprobleme hast und Schmerzen, also auch schwerwiegende Lähmungserscheinungen, Muskelschmerzen, die du dann den Rest deines Lebens hast. Und es gibt bei uns in der Region auch immer noch eine Selbsthilfegruppe von Leuten, die einfach schwer an Polio erkrankt sind. Und ich glaube, das sollte einem bewusst sein, nur weil wir etwas nicht mehr aktiv erleben, heißt das nicht, dass es nicht weniger gefährlich ist, wenn es wieder da ist.
Genau. Ich habe auch mit meiner Oma drüber gesprochen und sie hat gesagt, sie erinnert sich noch gut daran, wie viele Kinderbeerdigungen es bei ihrem Ort jede Woche gab, wie viele Kinder damals an Krankheiten gestorben sind, die man heutzutage so einfach vermeiden kann durch eine Impfung.
Aber natürlich, denke ich mir, sollte man trotzdem die Sorgen ernst nehmen. Also natürlich wollen wir als Eltern auch, dass es unseren Kindern gut geht, dass deren Immunsystem gestärkt wird, ne? Dass man die Kinder nicht mit Chemie vollpumpt und so. Das sind ja auch nachvollziehbare Gründe, warum man sich kritisch damit befasst. Und damit will ich eigentlich überleiten auf ein hochbrisantes aktuelles Thema, nämlich den Impfstoff, den es jetzt für Corona gibt. Es haben natürlich eine Menge Leute, natürlich auch eine Menge Skepsis. Was passiert da? Was sind da für Nebenwirkungen? Was ist das eigentlich? Wieso ist der so schnell gemacht? Und man muss diese Ängste ernst nehmen. Und deswegen haben wir uns da wirklich auch mal reingefuchst ins Thema, vor allem die Lena, um mal zu verstehen, was sind eure Ängste und was sind wirklich auch Antworten, die wir hoffentlich eure Ängste auch nehmen können.
Und genau, weil wir in Deutschland höchstwahrscheinlich einen mRNA-Impfstoff verabreicht bekommen von den Firmen BioNTech, Pfizer, Moderna, CureVac, ihr habt die Namen in den letzten Wochen oft genug gehört, haben wir uns entschlossen, auch ein bisschen näher auf den mRNA-Impfstoff einzugehen, weil es eben auch diese neue Technologie ist, die den Menschen ein bisschen Sorge bereitet. Bei dieser Corona-Impfung wird kein Teil des echten Virus verabreicht, sondern der Bauplan für ein Merkmal des Virus. Das wird auch Messenger-RNA genannt. Und es ist im Grunde Virus-Erbgut, das die Informationen für die Bestandteile des tatsächlichen Virus trägt. Es besteht deshalb kein Erkrankungsrisiko, weil nur dieser Bauplan verabreicht wird. Also RNA kann nicht direkt in DNA eingebaut werden, unsere Gene verändern. Das stimmt alles nicht, dafür sind die zu unterschiedlich aufgebaut und uns fehlen auch die Enzyme dafür. Und ich habe da nochmal ein Zitat rausgesucht von einem Infektiologe aus dem Charité in Berlin, der das nochmal ganz deutlich erklärt. Er sagt, das ist eine Einbahnstraße, der Zellkern hat nochmal eine eigene Hülle und im Zellkern befindet sich unser Erbgut. Das heißt also, die mRNA kommt gar nicht an den richtigen Ort. Und vor allen Dingen gibt es keine Enzyme in unserem Körper, die die mRNA wieder in eine DNA umschreiben können. Das heißt, nach ein paar Tagen wird die mRNA vom Körper abgebaut, wir können das schlichtweg nicht irgendwie weiterverwerten. Die Vorteile von dieser mRNA-Impfung sind, dass sie sich auch sehr schnell produzieren lässt. und weniger andere Inhaltsstoffe nötig sind. Die Nachteile sind aber, dass diese Herstellung technisch extrem aufwendig ist. Das heißt, wenn man diese technischen Standards erstmal hat, kann man es auch sehr schnell herstellen. Aber diese Standards haben eben nicht sehr viele Firmen. Die Haltbarkeit der Impfdosen ist gering und der Transport ist auch sehr kompliziert. Und das bringt uns dann auch direkt zum nächsten Punkt. Du hast es ja gerade schon gefragt, wie konnte der Impfstoff überhaupt so schnell produziert werden? Und die Antwort lautet Geld. Mir gefällt diese Antwort so wenig wie euch, aber Geld regiert leider die Welt und in der Wissenschaft ist es nun mal genauso. Alles hängt von Fördergeldern ab. Und ich habe zu dem Thema nochmal ganz intensiv mit meiner Freundin gesprochen, die arbeitet als Biologielaborantin. Und sie sagt, du kannst es dir nicht vorstellen, meine komplette Arbeit ist so abhängig von Geld, es ist absurd.
Ja, also von Fördergeldern. Werden die bewilligt, werden nicht bewilligt, hast du am nächsten Jahr noch einen Job. Also wer aus dem Bildungsbereich kommt wie ich, der weiß, ist ähnliche prekäre Situation. Aber es ist ja ganz klar, dass bei Corona weltweit nicht nur ganz, ganz viel Geld reingeballert worden ist, weil jedes Land vor dem Problem steht, wie schütze ich meine Bevölkerung vor Ansteckung? Und das heißt, es wurde nicht nur unendlich viel Geld in die Forschung reingepumpt, sondern weltweit. Da hatten Forscher sich zusammen oder tauschten die Ergebnisse aus, konzentrierten all ihre Bemühungen und sowas auf dieses Virus, weil das ganze alltägliche Leben lahmlegt. Die haben sich weltweit vernetzt, ihre Ergebnisse ausgetauscht, haben voneinander gelernt. Also da ist die geballte Wissenschaftskraft der ganzen Welt hat an einem Thema gearbeitet. Und das macht schon einen Unterschied, ob ein Virus irgendwo im Kongo aufgetaucht ist, wo einfach hier bei uns vor Ort in Deutschland vielleicht nicht so viel das Bedürfnis da war, dazu einen Impfstoff zu entwickeln, weil das weit weg von uns war. Aber so hat es jedes Land getroffen. Und dann ist natürlich ganz klar, wenn die geballte Finanz- und Wissenschaftskraft an einem Thema arbeitet, dass es da auch schneller geht. Aber das heißt nicht, dass die Standards für die Zulassung eines Impfstoffes gelockert worden sind. Nein, sondern die überlebten die gleichen Standards wie alle anderen Impfstoffe, die zugelassen werden. Und gerade in der Europäischen Union sind diese Standards der Zulassung besonders hoch.
Ja, die werden von der Europäischen Arzneimittelagentur EMA gesetzt und die hat ihre Regeln nicht verändert. Also wenn ihr euch fragt, wurden da nicht ein paar Schritte übersprungen, das ging irgendwie so schnell. Nein, der Impfstoff wurde zwar innerhalb kürzester Zeit entwickelt und zugelassen, aber er muss denselben Standards gerecht werden und dieselben Tests durchführen, dieselben Ergebnisse bringen. Normalerweise braucht man ungefähr 3000 Probanden und für den
Also Leute, die sich freiwillig testen lassen.
Genau. Und für den Covid-Impfstoff waren es sogar 40.000.
Also das heißt, der Impfstoff wurde schon an 40.000 Menschen getestet. Ja?
Ja. Und diese Forschung hat auch nicht bei Null angefangen. Es ist ein erbgutbasierter Impfstoff. Das heißt, die Forscher konnten da auch zurückgreifen auf Forschung, die sie schon an anderen Viren durchgeführt haben, wie SARS und MERS. Es gehört ja zu dieser Familie. Das heißt, sie fangen auch nicht komplett bei Null an.
Ja, und deswegen ist natürlich auch der Herr Drosten so berühmt geworden in dieser Krise, weil er schon jahrelang an genau dieser Virenart forscht. Und das war eine seltene Virenart. Also das ist jetzt nicht so ein Mainstream-Virus, sondern ein ganz spezieller gewesen. Und da hatten wir jetzt auch das große Glück, dass wir wirklich auch jemanden haben, der sich damit auch wirklich viele, viele Jahre schon beschäftigt hat. Also man konnte auch auf Wissen zurückgreifen.
Ja, und zum Thema Impfschutz haben wir jetzt ja mittlerweile auch schon ganz eingängige Zahlen. Und zwar BioNTech und Pfizer schützen zu 95%, Moderna soll zu 92% schützen. Und sicher habt ihr das mitbekommen mit AstraZeneca, dass der Schutz mittlerweile auf 60% runtergestuft wurde, weil es für ältere Menschen nicht genügend Daten gibt, um da die Wirksamkeit beurteilen zu können. Allerdings, da nochmal im Vergleich dazu, ihr kennt euch sicher auch ein bisschen aus mit der Grippeschutzimpfung und wisst, dass die jedes Jahr neu gemacht wird. Die wird ja dann teilweise irgendwie in der Saison vorher, muss dann bestimmt werden, okay, welche Grippeviren kursieren nächsten Winter wahrscheinlich. Weil dieser Impfstoff, es dauert ja auch eine Weile, bis der hergestellt werden kann. Das heißt, die Grippeimpfung ist nicht immer 100% wirksam. Die hat meistens so eine Wirksamkeit von ungefähr 40%. Aber allein das reicht schon aus, um das Infektionsgeschehen ausreichend einzudämmen oder zumindest für einen milderen Verlauf zu sorgen.
Aber natürlich wollen wir euch nicht verschweigen, Impfungen haben Nebenwirkungen. Jeder, der jemals ein Medikament genommen hat und mal einen Blick auf den Beipackzettel geworfen hat, wird feststellen, bei jedem Medikament, was so ist, kann es zu Nebenwirkungen geben. Und natürlich, wenn du dich gegen Corona impfen lässt, kann das sein, dass dir dein Arm wehtut, ne? Dass da so wie so eine kleine Beule entsteht, ja, dass vielleicht Kopfschmerzen kriegst, müde bist, ne? Vielleicht wird dir ein bisschen schlecht oder so. Das kann dir bei anderen Impfungen genauso passieren. Also als ich damals nach Afrika bin, habe ich mich gegen Gelbfieber impfen lassen. Ey Leute, mir ging es 2 Tage echt zum Kotzen, aber ich habe kein Gelbfieber gekriegt. Und das muss ich sagen, also ich habe gelesen, wie sich das auswirkt, wenn man Gelbfieber kriegt, nicht lustig. Und letztendlich, wir kennen alle Geschichten, was passiert, wenn jemand einen schweren Verlauf von Corona hat. Und wer aktuell sich in der Tageszeitung die Todesanzeigen anschaut, der wird merken, es sterben mehr Menschen. Corona hat das Risiko, dass man daran sterben kann, beziehungsweise ein Leben lang noch Folgen davon tragen kann. Ich will jetzt einfach auch nochmal das nennen, weil wir uns so intensiv mit Corona beschäftigen, sind wir natürlich viel aufmerksam, was Informationen angeht. Und Corona macht uns alle unsicher.
Ja. Und in Bezug auf Corona machen wir uns viel, viel mehr Sorgen um Nebenwirkungen, als wenn wir jetzt Kopfschmerzen haben und die Aspirin schlucken. Dann schauen wir nicht den Beipackzettel an und gucken uns diese Nebenwirkung nochmal genau an, weil in dem Moment wollen wir diese Kopfschmerzen loswerden.
Ja, und natürlich, dann kannst du dich entscheiden, halte ich die Kopfschmerzen aus oder nehme ich eine Tablette und mache sie leichter. Bei Corona ist halt das Fiese, du entscheidest nicht nur, ob du das aushältst, sondern du würdest dich entscheiden, dass du damit das Risiko für andere Menschen weiterhin erhöhst. Aber man muss wirklich sagen, warum macht ihr euch jetzt so Gedanken über die Nebenwirkungen, die eine Impfung haben kann? Also ich habe solche Diskussionen noch nie führen müssen über, was weiß ich, eine andere Form des Impfens oder Medikamente oder was weiß ich, also so intensiv. Aber ist klar, ihr beschäftigt euch die ganze Zeit damit und deswegen seid ihr die ganze Zeit auf Empfang. Und wenn ihr Ängste habt, dann macht unsere Psyche Folgendes, das sucht nach Futter für die Ängste. Das heißt, jede Nachricht, die mir meine Angst bestätigt, die nehme ich viel intensiver und viel schneller wahr als etwas, was mich vielleicht entlasten könnte. Das heißt zum Beispiel, es gab einen schweren Allergieschock bei 2 Leuten in England und darüber wurde so viel berichtet, das ist überall rumgegangen, aber dass im Vergleich zu dem gleichen Zeitpunkt schon 2 Millionen Menschen diesen Impfstoff bekommen haben und keine schweren Wirkungen hatten. Also wenn man das so im Vergleich sieht, aber die Aufmerksamkeit, ja, da gab es welche, die hatten einen ganz schweren Verlauf.
Ja.
Ja. Natürlich ist es für die Menschen, die das bekommen, ist es fatal, ist es furchtbar, ist es schlimm. Aber wenn man das im Vergleich sieht, bei wie vielen Leuten da keine gravierende Nebenwirkungen war. Malt euch das mal in Punkten auf ein Blatt Papier, damit ihr die Proportionen sehen könnt, damit ihr das begreifen könnt. Weil ich glaube, manchmal ist es so, Corona, wir können das so schwer greifen und das macht es einfach auch so schwer, damit umzugehen.
Und deshalb wollen wir jetzt nochmal ganz wissenschaftlich an das Thema Nebenwirkungen rangehen. Ich habe nochmal recherchiert und zwar gibt es erstmal 3 Arten von Nebenwirkungen, die man bei Impfungen unterscheidet. Es gibt häufige, gelegentliche und seltene. Häufige treten auf in einem von 100 Fällen, gelegentliche treten auf in einem von 100 bis einem zu 100.000 Fällen und die seltenen Nebenwirkungen treten auf in 1 zu 100.000 bzw. 1 zu 1 Million Fällen. So, und es sind vor allem diese sehr seltenen Nebenwirkungen, um die wir uns viel Sorgen machen, weil natürlich der Eindruck entsteht, die sind ja gar nicht erforscht. Wir wissen ja gar nichts zu diesen ganz seltenen Nebenwirkungen. Warum wissen wir das nicht? Um seltene Nebenwirkungen erfassen zu können, braucht man riesige Datenmengen. Und an diese Datenmengen, ich wiederhole nochmal, seltene Fälle treten in Fällen von bis zu 1 zu 1 Million auf. An diese Datenmengen würden wir also gar nicht kommen, wenn weniger als 1 Million Menschen schon mal geimpft wurden. Bis zur Zulassung werden aber auch keine 1 Million Probanden vorher geimpft. Das heißt, diese Daten kann man höchstens dann sammeln, wenn der Impfstoff eben zugelassen ist und wenn schon mal mindestens 1 Million Menschen geimpft worden sind, so, wenn ich jetzt mal von dieser Zahl ausgehen würde. Und dann braucht man ja auch noch die Manpower, das Ganze kontrolliert durchzuführen, in Form von einem Experiment, das wirklich repräsentativ ist. Da muss man das Ganze noch auswerten. diesen seltenen Nebenwirkungen nachzugehen, ist eine unfassbar schwere Aufgabe. Und wie Perdita schon gesagt hat, erhalten dann gleichzeitig diese seltenen Nebenwirkungen aber oftmals die größte mediale Aufmerksamkeit. Und diese Angst und die Skepsis bleiben, auch wenn das widerlegt werden kann. Es gab zum Beispiel mal einen Arzt, der gesagt hat, es gibt einen Zusammenhang zwischen Impfungen und Autismus. Das wurde dann zwar widerlegt, weil rausgefunden wurde, dass dieser Arzt bezahlt wurde, aber die Ursachen von Autismus sind bis heute nicht geklärt und viele Leute verbinden jetzt immer noch diese Impfungen damit. Da können jetzt 100 Leute kommen, die das erforscht haben und die sagen, das hat nichts mit Autismus zu tun, aber das wird euch im Gedächtnis bleiben, weil ihr damit jetzt halt irgendwie...
Deswegen hörst du jetzt mal gleich auf, weil damit tust du das noch mal mehr ins Hirn verankern.
Ja. Und das größere Problem dabei ist halt, man hört jetzt immer von den Risiken vom Impfen und nie von der Wirkung, weil keiner von uns steht morgens auf und denkt sich, ja, wieder keine Pocken bekommen, ja, heute keine Masern. Dieser Erfolg von den Impfungen, den sehen wir gar nicht mehr, weil wir gar nicht mehr wissen, wie es wäre ohne Impfungen.
Ja, und weil das auch noch ein gravierendes Gerücht ist, was im Umlauf ist, dass die Impfung zu Unfruchtbarkeit führt. Also Leute, dieses Gerücht gab es schon im 19. Jahrhundert. Und das hat sich bis heute festgesetzt. Das führt aber aktuell dazu, dass vor allem auch weibliche Pflegekräfte oder so sehr, sehr skeptisch sind, ob sie diesen Impfstoff nehmen können. Und ich kann euch nur den Tipp geben, schaut euch die aktuellsten Auswertungen, Studien an. Die könnt ihr auf allen eingängigen Seiten vom Robert-Koch-Institut, Paul-Ehrlich-Institut. Schaut auf der Klinikseite eures regionalen Klinikums nach. Da steht bestimmt auch etwas davon. Und nirgendwo ist auch nur ansatzweise das rausgefunden worden. Also es ist ein Gerücht. Ja. Das verhindert aber, dass sich Pflegekräfte selber schützen und damit das Risiko erhöhen, an Corona zu erkranken. Und wir wissen alle mittlerweile, in irgendeinem Bekanntenkreis haben wir jemanden, der einen schweren Verlauf hatte. Und vielleicht kennt ihr auch mittlerweile jemanden, der gestorben ist. Und das ist das wahre Risiko.
Genau, und dieses Risiko, das ist eben so bei der Impfung, Risiken und Wirkungen müssen miteinander aufgewogen werden. Und wenn ihr eine hundertprozentige Sicherheit haben wollt und wenn ihr nach dem Podcast hofft, euch hundertprozentig sicher zu sein, euch impfen zu lassen, wir können euch das nicht geben. Es gibt nirgendwo eine hundertprozentige Sicherheit, aber gibt's in eurem ganzen Leben nicht. Gibt es in keinem Bereich eures Lebens. Die Wahrscheinlichkeit, bei einem Autounfall zu sterben, ist höher als die Wahrscheinlichkeit von einer seltenen Nebenwirkung. Die liegt nämlich bei 1 zu 100.000. Also eine absolute Sicherheit gibt es in keinem Bereich des Lebens. Ihr habt nie eine hundertprozentige Sicherheit, dass ihr jetzt nicht aus der Tür geht und euch fällt ein Klavier auf den Kopf. Ist einfach so. Und Nebenwirkungen habt ihr in jedem Medikament, das ihr zu euch nehmt. Jedes Medikament kann in den seltensten Fällen Langzeitschäden auslösen, genauso wie euer Lebensstil Nebenwirkungen hat und Langzeitschäden hervorrufen kann, wenn ihr zu wenig schlaft, wenn ihr schlecht esst, wenn ihr den ganzen Tag falsch sitzt, wenn ihr zu gestresst seid. Das ganze Leben ist eine einzige Langzeitfolge. Und deshalb müssen wir ja trotzdem irgendwie weiterleben und weitermachen und diese Risiken und Wirkungen gegeneinander aufwiegen. Und wenn ich jetzt überlege, mich gegen Corona impfen zu lassen, dann wiege ich halt die Nebenwirkungen und Langzeitschäden von der Impfung mit der Erkrankung ab. Und wir wissen bereits, dass Corona Langzeitschäden auslösen kann. Und wir wissen, dass diese Wahrscheinlichkeit höher ist als die von der Impfung.
Also das heißt, Impfen bedeutet letztendlich, du reduzierst dein Risiko auf eine schlimme Erkrankung mit Langzeitfolgen bis hin zum Tod. Impfen ist neben dem Zugang zu sauberem Wasser die weltweit beste Methode der Gesundheitsvorsorge.
Und ich habe noch mal eine Zahl rausgesucht zu dem Thema Nebenwirkungen, Impfschäden und so weiter, die von damals von den Masern kommt, aus dem Jahr 2012. Auf 45 Millionen Impfdosen kommen in Deutschland 34 anerkannte Impfschäden. Der Vergleich dazu: 1 von 1000 Kindern, das an Masern erkrankt, verstirbt an der Erkrankung. Also wie ich schon gesagt habe, Risiken, Wirkungen gegeneinander aufwiegen. Klar sind 34 anerkannte Impfschäden 34 Leute, die einen Schaden davon getragen haben, von dieser Impfung. Aber auf 45 Millionen. Und wenn ich mir überlege, dass ohne die Impfung einer von 1000 an dieser Krankheit gestorben wäre, dann ist es für mich auf jeden Fall die bessere Rechnung. Und ich bin nicht gut in Mathe.
Ich schon. Also ich kann euch bestätigen, das ist das bessere Ergebnis. Nehmen wir mal Lenas Beispiel mit der Kopfschmerztablette. Wenn ihr Kopfschmerzen habt, könnt ihr weiterhin Kopfschmerzen behalten. Oder ihr nehmt eine Tablette, die natürlich auch ein gewisses Risiko in sich birgt. Okay, wenn ihr euch entscheidet, die nicht zu nehmen, habt ihr halt weiterhin Kopfschmerzen. Bei einer Virenkrankheit ist es was anderes, weil da entscheidet ihr nicht nur persönlich, ich halte halt jetzt den Schmerz aus, sondern ihr entscheidet, dass ihr das Virus einem anderen Menschen übertragen könnt. Das heißt, ein anderer Mensch kann dann an dieser Krankheit erkranken und muss dann mit den Konsequenzen dieser Krankheit leben. Und ich finde, wir sollten alle solidarisch miteinander leben und aufeinander Acht geben. Das heißt, wenn ich das Risiko einer Krankheit für einen anderen Menschen reduzieren kann, dann ist das doch für mich eigentlich selbstverständlich.
Das heißt, Impfen ist keine persönliche Entscheidung. Und so leid mir das tut, es zu sagen, weil man dann immer sofort das Gefühl hat, es wird einem irgendwie was weggenommen und man tritt dann in so eine Abwehrhaltung und sagt, ich lasse es mir aber nicht vorschreiben. Nein. Impfen ist keine persönliche Entscheidung, weil ihr nicht diejenigen seid, die die einzigen Konsequenzen tragen. Wenn ihr ein erwachsener, gesunder Mensch seid und eine Impfung ablehnt, dann gefährdet ihr das Leben von Babys, von Allergikern oder von anderen Leuten, die sich nicht impfen lassen können. Und bisher hat das Ganze noch ohne Impfpflicht so funktioniert, weil es eben genug Menschen gab, die dieses Verantwortungsbewusstsein irgendwie wahrgenommen haben und sich haben impfen lassen. Aber wenn jeder sagt, ach, ich lasse mich nicht impfen, das machen ja genug andere Leute, dann wird es nicht reichen, weil wir wissen auch nicht genau, wie viele Leute sich im Fall von Corona impfen lassen müssen, dass wir diese berühmt-berüchtigte Herdenimmunität erreichen.
Ja, und nehmen wir mal die Impfung für Kinderkrankheiten. Kann sein, dass du in Deutschland lebst und eine Umgebung hast, wo einfach ganz viele Leute sich geimpft haben, ne, und deswegen die Krankheit klein gehalten worden ist. Aber wir sind ja alle ein sehr reisefreudiges Volk und wollen in Billigurlaub. Und das heißt, viele von uns fahren dann in Ländern, wo die Gesundheitsversorgung nicht so gut ist, wo die Leute keinen Zugang zur Impfung haben. Und dann tragen wir hübsch unsere Viren vielleicht noch raus in die Welt. Und dann trifft's vielleicht Menschen, die nie die Chance hatten, diese Entscheidung zu treffen. Impfe ich mich oder impfe ich mich nicht? Und für die hat das dann vielleicht fatale Wirkungen. Und das denke ich mir, wir leben auch in einer globalisierten Welt und Viren machen nicht an Ländergrenzen halt, wie man jetzt aktuell ja sieht und erlebt und spürt.
Ja. Und es ist natürlich noch nicht wissenschaftlich bewiesen, dass wenn ihr euch impfen lasst, dass ihr dann keine anderen Leute mehr anstecken könnt. Aber selbst für euch, ihr sichert euch einen gemilderteren Verlauf. Aus meiner Sicht sind alle Risiken und Wirkungen, die wir jetzt gegeneinander aufgewogen haben, sprechen eigentlich nur für die Corona-Impfung.
Da kann man jetzt natürlich sagen, ey, ihr beiden Mädels, ihr habt doch überhaupt keinen Plan. Ihr seid ja keine Wissenschaftler, ihr seid keine Ärzte. Was redet ihr denn da?
Korrekt, absolut korrekt.
Und deswegen haben wir natürlich, wie bei jeder Folge, eine Expertin zum Thema eingeladen.
Unser Gast heute ist Professor Dr. Annegret Kuhn. Sie ist ärztliche Direktorin des Passauer Klinikums und auch Leiterin des Impfzentrums des Klinikums.
Ich beginne mit der Überraschungsfrage. Und zwar, hatten Sie selber als Kind Angst vor Spritzen oder vor Ärzten?
Nein, ich habe mich als Kind schon entschieden, Ärztin zu werden. Und daher hatte ich eigentlich überhaupt keine Angst als Kind, obwohl in meiner Familie keine Ärzte sozusagen vorkommen.
Dann mache ich direkt mal weiter mit Frage Nummer 2, und zwar, wie wird man denn überhaupt ärztliche Direktorin des Klinikums beziehungsweise ja auch des Impfzentrums?
Ich bin jetzt seit 1. Oktober letzten Jahres ärztliche Direktorin am Klinikum Passau und habe zuvor 25 Jahre an unterschiedlichen Kliniken, Universitätskliniken gearbeitet und hatte mich zunächst für die ärztliche Tätigkeit, also die Patientenversorgung interessiert, aber immer auch sehr für die Wissenschaft. Was steckt so hinter einer Erkrankung? Was sind die neuesten Forschungsergebnisse? Was kann ich selbst dazu beitragen? Und so habe ich mich über 25 Jahre sehr intensiv auch mit dem Thema entzündliche Erkrankungen beschäftigt. Und irgendwann ist in mir der Wunsch gereift, nicht nur wissenschaftlich und auch ärztlich tätig zu sein, sondern auch im Bereich Management für das Gesundheitswesen etwas zu leisten. Und so habe ich in den letzten Jahren dann auch weitere Ausbildungen gemacht, wie ein MBA an der Universität in Bayreuth, und hatte dann die Möglichkeit, in Münster am Universitätsklinikum bereits im Vorstandsbereich tätig zu sein. Ich hatte immer das Ziel, dann mal in einer Klinik, die ähnlicher Größe wie eben in die Passauer Klinik, ärztliche Direktorin zu werden, um gemeinsam mit den Ärzten in einem Bereich tätig zu sein, der mir die Möglichkeit gibt, Menschen zu helfen, aber eben auch Strukturen vor allem zu entwickeln und auch wie jetzt gerade in der Corona-Krise Themen zu bearbeiten und da auch einen wesentlichen Beitrag zuzuleisten. Von daher, ja, bin ich sehr glücklich, diese Position angenommen zu haben, um gerade in der Corona-Pandemie nicht nur den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sondern ich denke auch der Region in dieser schweren Krise zu helfen.
Was bewegt Sie denn dann bei dem Thema Impfen gerade ganz aktuell? Über was ärgern Sie sich dann zum Beispiel in der Impfdebatte?
Mich bewegt insbesondere die Vorsicht, die viele Menschen noch gegenüber dieser Impfung haben, aber andererseits natürlich auch die Priorisierung, mit der welche Menschen zuerst geimpft werden können. Wir haben sicherlich nicht nur deutschlandweit, sondern auch hier regional und auch im Klinikum immer wieder die Frage bekommen, warum wird wer wann zuerst geimpft, aber vor allem auch, welche Nebenwirkungen können diese Impfungen haben. Und es gibt doch viele Nachrichten, auch die ja, wir als Ärzte und Wissenschaftler manchmal nicht ganz nachvollziehen können, dass es zu gravierenden Nebenwirkungen kommen sollte. Sicherlich ist es eine Neuheit, dass zum Beispiel ein mRNA-Impfstoff jetzt erstmals am Menschen angewandt wird und ein Impfstoff auch in so kurzer Zeit entwickelt wurde. Ich habe lange als Leiterin von klinischen Studien gearbeitet und weiß, welche Prozesse dahinter stecken. Die wissenschaftliche Herausforderung war sicherlich groß, doch die Ergebnisse sind in sehr vielen Tausenden von Menschen, über 40.000 Menschen getestet worden. Und somit können wir sicherlich die ganz langfristigen Nebenwirkungen nicht ganz genau abschätzen. Aber die Prozesse sind auch beschleunigt worden. Nur die Sicherheit eines Wirkstoffs ist trotzdem gegeben, weil hier entsprechende Kommissionen auch tätig waren, die das evaluiert haben. Also von daher ist es für mich sehr wichtig, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch Menschen für diese Impfung zu motivieren. Denn das Coronavirus und jetzt auch die Mutationen zeigen doch immer wieder, wie schwerwiegend auch so eine Erkrankung sein kann und vor allem, wie häufig sich Menschen anstecken können. Von daher kann ich alle nur auffordern, sich impfen zu lassen, denn nur dann können wir die Pandemie besiegen.
Dann wollte ich Sie noch gerne fragen, wie genau denn Ihre Arbeit vor Ort aussieht und was erleben Sie denn da täglich, wenn Sie uns da vielleicht ein bisschen mitnehmen können?
Ja, sehr gerne. Wir haben zum heutigen Zeitpunkt immer noch 76 Patienten mit Covid-19 auf unseren Stationen, einige auf der Intensivstation, die auch beatmet werden müssen. Und insgesamt hatten wir auch über 450 Mitarbeiter, die in der zweiten Welle positiv getestet wurden und auch teilweise Symptome haben oder hatten. Von daher ist meine Aufgabe vielseitig. Gemeinsam mit den Kollegen der Klinikleitung sind wir täglich in der Organisation der Behandlung von diesen Patienten, weil die ursprünglich dafür bereitgestellten Betten auch teilweise nicht mehr ausreichten. Wir mussten auch Kolleginnen und Kollegen, die nicht im Bereich von zum Beispiel pulmologischen Erkrankungen tätig sind, in diese Bereiche einarbeiten. Und wir realisieren immer wieder, dass natürlich unsere Mitarbeiter an die Belastungsgrenze kommen, weil sie täglich mit schwerkranken Patienten und auch Todesfällen zu tun haben. So ist es meine Aufgabe, Mitarbeiterinnen zu motivieren, aber ihnen auch die Möglichkeit zu schaffen, sicher an unserem Klinik arbeiten zu können, damit sie sich selbst möglichst nicht anstecken. Einerseits haben wir ja ein Testzentrum an unserem Klinikum gemeinsam mit der Stadt organisiert und haben ein hervorragendes Labor, wo wir mehrere tausend Tests pro Woche durchführen können, um überhaupt mal festzustellen, ob eine Erkrankung mit Covid-19 vorliegt. Andererseits haben wir in den letzten Wochen ein Impfzentrum an unserem Klinikum aufgebaut in sehr enger Kooperation mit der Stadt und konnten bereits jetzt schon über 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter impfen, sodass wir jetzt hoffen, dass nicht nur in der Stadt Passau, sondern vor allem eben auch im Klinikum unsere Situation so stabil wird, dass wir weiterhin Menschen, die auch andere Erkrankungen haben, gut helfen können.
Gut, und dann kommen wir schon zu unserer letzten Frage. Und was möchten Sie jetzt den Menschen da draußen, wir sagen immer, ins Hirn tackern? Was wünschen Sie sich, was sich im Verhalten, Denken und Handeln von Menschen in Bezug auf Impfen sich verändern sollte?
Ja, generell würde ich zunächst mir wünschen, dass das Virus akzeptiert wird als eine Erkrankung, mit der wir zunächst und auch sicherlich noch viele Monate, ich hoffe nicht Jahre, leben müssen. Auch wenn es im beruflichen, aber vor allem auch im privaten Bereich große Einschränkungen mit sich bringt. Das heißt, jeder von uns muss eine gewisse Disziplin dazu beitragen. Andererseits kann ich jedem Menschen empfehlen, sich impfen zu lassen, wenn er dazu beauftragt bzw. aufgefordert wird bzw. die Möglichkeit hat, sich impfen zu lassen. Denn nur dadurch können wir die Pandemie besiegen. Bisher bekannten Nebenwirkungen sind sehr geringer Art, wie mal Gelenkschmerzen, Kopfschmerzen, Fieber. Insbesondere zeigen die Personen nach der zweiten Impfung diese Symptome, aber nur kurzfristig, meistens nur für 1 bis 2 Tage. Langfristige Nebenwirkungen, wie Unfruchtbarkeit zum Beispiel, sind keine Nebenwirkungen von einer Impfung. Von daher würde ich nicht nur älteren Menschen, sondern auch jungen Menschen dringend dazu raten, sich impfen zu lassen. Die Impfstoffe, die wir jetzt auf dem Markt haben, mit heute sind es 3 Impfstoffe, sind wissenschaftlich sehr gut geprüft und können uns vor noch einem sehr langen Lockdown und weiteren gravierenden, auch in anderen Bereichen, sozialen, wirtschaftlichen Bereichen, denke ich, helfen. Das ist die einzige Möglichkeit, wie wir aus dieser Pandemie gestärkt wieder herausgehen können.
Okay. Vielen, vielen Dank für das Gespräch und wir wünschen Ihnen einfach viel, viel Kraft, auch den ganzen Mitarbeitern, die da wirklich an vorderster Front Unglaubliches leisten. Ich kann nur sagen, ich bin sehr dankbar, dass es Impfstoffe gibt, die uns einfach insgesamt vor schweren Krankheiten bewahren. Also vielen, vielen Dank, dass Sie uns dieses Interview gegeben haben.
Ja, ich sage vielen Dank und ich hoffe, dass ich dazu beitragen konnte, dass die Impfmotivation in Deutschland noch größer wird. Vielen herzlichen Dank.
Vielen, vielen Dank.
Ja, und Leute, wie in jeder Folge wollen wir euch natürlich was ganz Wichtiges ins Hirn tackern. Also, was würdest du den Leuten, unseren Zuhörern und Zuhörerinnen ins Hirn tackern?
Für mich ist es genauso wie für euch. Die Impfung ist neu, das Verfahren ist neu. Dieses Gefühl von Massenimpfungen, damit wir unsere Grundrechte wieder zurückbekommen, das ist irgendwie ein bisschen komisch, das macht einem Sorge. Man hat eine gewisse Skepsis und es ist auch gut, dass wir diese Skepsis haben. Wir müssen skeptisch sein, wir müssen darüber sprechen und es ist auch wichtig, aber bitte, wenn ihr zweifelt, holt euch doch Informationen und fragt nicht euren Nachbarn oder glaubt was, was in irgendeiner so einer Telegram-Gruppe steht, sondern hört auf Experten und auf Leute, die das beruflich machen oder die Zeit dafür haben und sich die Zeit nehmen, sich damit zu beschäftigen. Wenn ihr euch den Arm brecht, dann geht ihr doch auch nicht zum Friseur. Also wenn ihr mit euren Freunden über eure Ängste und Sorgen sprecht, dann seid euch bewusst, das hatten wir in der Fake News Folge auch schon mal, eure Freunde vertrauen euch, das heißt, was ihr sagt, hat Gewicht. Missbraucht dieses Vertrauen nicht, indem ihr Halbwahrheiten erzählt und euren Freunden dann noch mehr Sorgen macht. Also bitte nehmt euch Zeit und informiert euch, bevor ihr jemandem was erzählt und seid Teil der Lösung, nicht des Problems.
Ja, und ich sag einfach nur, impft euch.
Ist es auch die Challenge?
Das ist die Challenge.
Also meine Challenge heute.
Also ich sag euch, einen Impftermin zu bekommen, das ist a real challenge.
Das ist eine Challenge an sich, das stimmt.
Was mir wichtig ist, ist insgesamt bei dem Thema Impfen sachlicher vorzugehen und nicht emotional. Also was ich euch ins Hirn tackern möchte, ist, Impfen ist eins der besten Mittel zur Gesundheitsvorsorge. Impfen ist dafür verantwortlich, dass ganz viele Krankheiten ausgerottet werden konnten oder nicht mehr die verheerende Wirkung haben, die sie haben können.
Da passt meine Challenge ganz gut dazu. Und zwar möchte ich euch auch animieren, an das Thema sachlich heranzugehen, indem ihr euch informiert. Und wenn ihr dann auf Antworten trefft, die eure persönlichen Sorgen dann echt lindern können oder wenn ihr was rausgefunden habt, was euch persönlich in der Sache echt weiterbringt, sei das eine Zahl, irgendeine Kausalität, irgendein Beispiel, dann bringt es in das nächste Gespräch mit ein, in dem euch ein Freund vielleicht von genau der Sorge berichtet. Versucht dann auch nicht, den anderen von eurer Meinung zu überzeugen, nach dem Motto, hey, ich bin die schlauere Person, ich habe mich damit jetzt eine Stunde auseinandergesetzt, sondern gebt ihm diese Info mit, gebt ihm mit, wo ihr das her habt und lasst ihm auch einfach mal die Möglichkeit, das vielleicht setzen zu lassen, das vielleicht aufzunehmen, mitzunehmen, da selber vielleicht mal reinzulesen. Da bin ich mir sicher, dass man weniger Sorgen und Ängste verbreitet und vielleicht sogar eher sich gegenseitig helfen kann, sachlicher an die Sache heranzugehen und diese Sorgen und Ängste zu minimieren.
Ja, und meine Challenge ist, wenn ihr mal wieder so einem Impfgerücht begegnet, dann setzt euch mal an den Rechner und versucht herauszufinden, ob es dafür bei einem wissenschaftlichen Institut, Krankenhaus, bei einem Klinikum was zu finden ist, was dieses Gerücht stützt. Und wenn ihr das nicht findet, dann glaubt nicht dran. Und jetzt die letzte Challenge, lasst euch impfen. Und angesichts des mangelnden Impfstoffs ist das Challenge genug.
Ihr findet alle Informationen wie immer auf unserer Website www.futterfürshirn.de. In dieser Folge vielleicht wichtiger als in allen anderen Folgen. Wir haben es aufbereitet für euch. Ihr müsst nichts glauben, was wir jetzt gesagt haben, aber wir haben die Quellen für euch rausgesucht. Ihr könnt es euch einfach selber anschauen und könnt euch selber eure Meinung bilden. Und wir freuen uns dann immer über Feedback, Anregungen. Ihr könnt uns gerne eine Mail schreiben an wakeup@gemeinsam-in-europa.de oder uns auf den sozialen Netzwerken schreiben. Und wir freuen uns dann, wenn ihr zur nächsten Folge auch nochmal einschaltet.
In unserer nächsten Folge geht es nämlich um das Thema Klima. Und wir haben uns gedacht, wir wollen ein gutes Klima fürs Klima machen. Und in diesem Sinne,
tschüss
und bleibt wach.